Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Hare Krishna. Einige, die mich in dieser Situation wiedererkennen, werden jetzt mit einer längeren Ausführung rechnen, aber ich möchte zu Anfang sagen, dem ist nicht so. Ich möchte heute nur ganz kurz über persönliche Erfahrungen sprechen und möchte bemüht sein, dann ein paar Eindrücke von euch allen vielleicht in einer solchen Weise zusammenzufassen, dass ihr euch noch mal eine zusätzliche Inspiration nach diesen ganzen Inspirationen geben können. Da alle meine Vorredner Persönliches sagten, ihre eigene Reaktion auf diese Tage, möchte ich mich dieser Tradition, dieser Vorgabe anschließen und mich zunächst einmal bedanken bei den Organisatoren, aber auch bei euch allen, die hieran teilgenommen haben. Es wird für euch schwierig sein, euch vorzustellen, wie man ein Ferienlager aus meiner Perspektive wahrnimmt, eine Perspektive des Vortragenden, desjenigen, der mit euch persönlich spricht und der ein Theaterfan mit exzentrischen Geschmäckern hat. Also ist. Ihr werdet Schwierigkeiten haben, das aus dieser Situation zu sehen. Und ich möchte persönlich ehrlich also sagen, wie das ist. Ich bin eigentlich in meiner Zeit, in meinem Dienst für Krishna ständig auf der Suche nach Menschen, die mit großem Interesse mehr erfahren möchten über Krishna, über praktisches spirituelles Leben und auch über Möglichkeiten, Wege und Möglichkeiten, falsches Ego, die Flackerhaftigkeit des Geistes, Unentschlossenheit und philosophische Zweifel zu überwinden. Ich suche nach diesen Menschen. Srila Prabhupada gab mir in dem ersten Brief, den er mir schrieb, die Unterweisung, spirituelles Wissen zu verbreiten und zu mehren. Und es war aus einer sehr interessanten Situation. Ich hatte mich bei Prabhupada mit einer Wehklage gemeldet. Ich hatte gesagt, Srila Prabhupada, wenn immer ich spreche, dann sind Leute zunächst einmal getroffen. Das rührte davon her, dass ich mich als junger Devotee mitten in Hamburg auf den Spitaler Marktplatz oder auf den Rathausmarktplatz gestellt hatte und angefangen hatte zu sprechen, und zwar zu polemisieren. Ihr Fleischesser, ihr Hühnchenvertilger, ihr, die ihr mit euren Gedanken völlig unter der Gürtellinie liegt, und so weiter und so fort. Und es endete also im streitbaren Gespräch. Ich war umringt schließlich von einer Traube von 100 Leuten, die mit mir argumentiert hatten, und musste dann von den Gottgeweihten dezent weggezogen werden. Und ich sagte zu dem damaligen Zeitpunkt, Prabhupada, ich versuche so zu sprechen wie du, ich möchte spirituelles Wissen vermitteln, aber das ist das Ganze, die ganze Reaktion, die ich kriege. Prabhupada sagte, du bist ein sehr intelligenter Junge, versuche einfach weiter zu predigen über Krishna. Also, wenn ich hier herkomme in ein solches Ferienlager, dann bin ich sehr, sehr dankbar, aufmerksame Zuhörer zu hören zu haben. Sicherlich, wir geben inzwischen Programme, wo Tausende von Leuten mit Krishna-Bewusstsein in Kontakt kommen. Aber hier sind es solche, die Krishna in der Bhagavad Gita als einer unter Tausenden und ja Millionen beschreibt. Und einer unter Tausenden interessiert sich für Selbstverwirklichung, und unter denen wiederum gibt es wenige, die sich für mich, sagt Krishna, für die höchste Persönlichkeit Gottes interessieren. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr gekommen seid und ein aufmerksames Ohr geschenkt habt, und ich bin auch sehr dankbar für die Gespräche. Wenn also mir eine Erdbeertorte mit Schlagsahne gegeben wird, dann bin ich nicht in der Haltung, die gleich zu verteilen, denn mein Dank gilt euch eigentlich allen. Und wenn immer ich von meiner Eigenschaft, die ich damals in meinem ersten Brief an Prabhupada mit einem Wehleiden niedergeschrieben habe, nämlich meine etwas direkte Art, und für manch einen vielleicht ein bisschen aufgeschüttelt habe, dann möchte ich mich dafür entschuldigen, aber gleichzeitig auch sagen, es war beabsichtigt. Spirituelles Leben ist etwas sehr Ernsthaftes, und das trage ich eigentlich in das Ferienlager herein und auch heraus. Meine erste Beschäftigung mit dem Ferienlager fand im Krieg statt, nämlich vor ein paar Wochen in Ljubljana, als die jugoslawische Nationalarmee angriff mit Maschinengewehrsalven und Bombengetöse, die in Hautnähe von uns explodierten. Wir hatten ein Programm gegeben, mitten in der Stadt. Es war eigentlich vom Fernsehen und vom Rundfunk nicht empfohlen worden, Programme zu geben, weil Massenansammlungen eine Zielscheibe bilden würden für die Unruhen. Und wir jedoch hatten gedacht, das lassen wir uns nicht entgehen. Die Leute sind existenziell aufgerüttelt, die müssen jetzt hören über Krishna, denn jetzt nehmen sie es ernster als zuvor. Und wir hatten dann doch einen ganz ansprechbaren Turnout, also genügend Leute kamen. Nur als sie kamen, wurde auf ihn geschossen von Hubschraubern. Keiner kam um, Krishna beschützte sie, aber es ging so einen Meter in die Erde neben ihm. Und als wir anfangen, explodierten die Bomben direkt vor der Halle, und der Bombendruck wehte uns ins vegetative Nervenkostüm. Es war sehr existenziell, die Zuhörer schrien vor Angst, und ich setzte mich auf die Bühne und chantete Hare Krishna und gab dann eine Vorlesung mit dem Titel "An See des Todes". Sie war sehr philosophisch, und zu gegebener Zeit würde ich sie auch gerne mal hier geben, aber das passt jetzt nicht so in den Rahmen rein. Ich möchte also sagen, meine Auseinandersetzung meine Beschäftigung mit dem Ferienlager fing eigentlich da an, denn ich überlegte mir in dieser Zeit, was ich in die Vorlesung hineintue, und entschloss mich dann eigentlich ganz fest, diese Seminarreihe, die ich abends geben konnte, was ist ein Vaishnava, zu geben. Diese Haltung, wir haben eigentlich nicht viel Zeit. Tod ist immer noch 100% sicher in dieser materiellen Welt. Die hatte ich ja gerade gemacht. Und diese Erfahrung habe ich versucht reinzutragen in das Ferienlager, und der Text, von dem ich vorlies, war eigentlich fast von Krishna gewählt. Es handelte nämlich über den Kaiser Parikshit Maharaj, der noch 7 Tage zu leben hatte und nach 7 Tagen den seinen sicheren Tod erfahren würde. Also das als persönliche Notizen zu meiner eigenen Erfahrung über das Ferienlager. Der nächste Punkt, über den ich gerne sprechen möchte, ist die Tatsache des 8. Ferienlagers. Diese Ferienlager haben eine Geschichte, deren Ursprünge mir nicht genau bekannt sind. Ich habe mich da noch nicht mit Raja Vidya, der sie ja organisiert, hier in der Schweiz unterhalten. Ich selber habe jedoch ein bestimmtes Verständnis. Nachdem man das Krishna-Bewusstsein verbreitet, verbal, wie wir es oft tun, in Raja Vidya, im Govinda-Kulturzentrum in Zürich, in den Universitäten und in dem Freundeskreis, der sich um das Govinda-Kulturzentrum bildet, und ich selber in meinem Dienst als reisender Prediger. Also während wir das tun, ist uns, glaube ich, allen klar, dass eine praktische Verwirklichung bei dem Zuhörer das Allerwichtigste ist, eine praktische Auseinandersetzung. Und dieses Ferienlager gibt uns allen, ich schließe also alle von uns jetzt ein darin, eine sehr praktische Auseinandersetzung mit dem spirituellen Leben eigentlich, dem Pfad des spirituellen Lebens. Man lebt so, wie man im Tempel lebt, wie man seit tausenden von Jahren lebt, wenn man Selbstverwirklichung erlangen will. Man steht früh auf, man enthält sich sinnlicher Freuden und man übt sich in spirituellen Übungen, man hört Wissen, man versucht dieses Wissen umzusetzen. Es ist eigentlich ein spirituelles Leben, das in diesem Ferienlager durch die ideale Umstände und durch die ideale Aufstellung der Wissensvermittlung, nämlich Seminare, die zum Teil auch sehr erfahrungsorientiert sind, wie zum Beispiel Theater, und Martin macht das sehr bewusst, integriert die Zuhörerschaft in kreativen Vorgängen, die chanten, die beantworten Fragen und so weiter. Also in dieser idealen Lage kommt man dazu, das spirituelle Leben zu praktizieren und wertzuschätzen, man kommt dazu, über innere Hürden zu gehen und so weiter. Und ich selber als jemand, der es lebt, bin auch immer sehr dankbar, hier zu sein. Wie ich immer humorvoll sage, das Klo ist für mich eine Herausforderung da draußen. Es ist so schön einfach und man lebt wirklich im Pacht. Den Wetter tatsächlich, auf das Wetter mal angewiesen zu sein, das ist auch sehr schön. Man tut sich nicht hinter dem hinter der Technik dieser künstlichen, von den Menschen aufgesetzten Maske verbergen, sondern lebt hier einfach in der Natur, in Krishnas Natur. Das ist ein weiterer Punkt, den ich herausbringen möchte. Also ja, historisch liegt hinter dem Ferienlager das ernsthafte Bemühen, eine Situation zu schaffen, in der man wirklich spirituelles Leben ausführen kann. Und ich glaube, das ist letztendlich der Punkt, den ihr allen den ersten Preis in der Hitparade gegeben habt. Warum seid ihr so froh? Warum seid ihr so zufrieden mit diesen Dingen? Warum seid ihr so durchgerüttelt? Und warum hat sogar vielleicht eine Träne einen Grashalm berührt aus einem menschlichen Auge? Warum sind wir durch Höhen und durch Tiefen? Warum sind wir durch eine Erfahrung? Was hat uns daran so gefallen? Es ist nichts anderes als ein Tropfen vom Ozean des spirituellen Lebens. So, ich möchte jetzt weitergehen. Ich habe einen Preis mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich ihn einleiten sollte. Es ist ein Buch, das heißt Shota's Way. Es ist in Englisch geschrieben worden von Srila Satvarup Goswami und behandelt das Leben eines Predigers, der sich Akt der Fragen hat, letztendlich an seinen spirituellen Meister, wie er sein Predigen gestalten sollte, wie er seinen Dienst zu Krishna gestalten sollte und der viele Abenteuer unterwegs erlebt. Es ist ein sehr sinnreiches und sehr tiefes Werk und ich möchte es eigentlich demjenigen verleihen, dem wir alle die Ferienlager verdanken. Ich erfahre es selber als sehr schmerzlich, gelobt zu werden. Da geht man so richtig, führt man irgendwie ist das für einen Devotee eine etwas peinliche und vielleicht auch leidvolle Situation, weil er weiß, dass es, man ist ein unbedeutender Diener. Aber ich möchte diesen Preis also unserem Rajavidya verleihen. Hare Krishna. Rajavidya ist ja auch sehr literarisch und so, also hätte ich bestimmt gerne haben und wird euch, die ihr mit ihm hier in Kontakt steht, zu einem großen Teil bestimmt erzählen können, was drin steht. Das ist ganz interessant eigentlich. Ich habe es also an einem Tag verschlungen. So, Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Teil meiner kurzen Ausführung. Ich fand Admatattva Prabhus Ansprache oder Rede eigentlich sehr gut und auch sehr anregend und habe, als er das gesagt hat, hier eine Inspiration gehabt, die ich mir dann notiert habe. Ich möchte sehr gerne euch allen sagen, wir sprachen darüber, dass dies ein praktisches spirituelles Leben ist, ein spirituelles Camp. Ich selber habe immer diesen Ausdruck Ferienlager als Untertreibung angesehen. Ferienlager im Sinne von Maria Theresa, die sagte, das seien Ferien von der materiellen Welt. Ich glaube, es kam von dir, diese Formulierung. Ja. Aber es ist da eigentlich ein spirituelles Intensivprogramm. Ich möchte jetzt gerne sagen, was außerhalb dieses für euch erfahrenen liegt, nämlich die unterschiedlichen Bemühungen, die eine spirituelle Bewegung innerhalb einer recht materialistischen Zeit tut. Wir, Srila Prabhupada, der, wie ihr alle kennt die Geschichte, er kam mit 3 Büchern nach Amerika und hat von da eine spirituelle Revolution ausgelöst. Er sah eine große Notwendigkeit, mit der Transplantation dieser zeitlosen spirituellen Kultur auch eine praktische Lebensweise zu geben. Nicht, das ist nicht nur philosophisch gewesen. Prabhupada sah diese Farmgemeinschaften als sehr, sehr wichtig an, um einfach der materialistischen Gesellschaft eine Alternative anzubieten, nämlich eine selbstversorgende Gemeinschaft, die eigentlich von dieser Maschinerie, die mich also zu wahren Beifallstürmer wieder hingerissen hat, die im Theater da zu sehen war, diese Gesellschaft, dieser Moloch, dieses nicht mehr zu kontrollierende Monster, das sich von den Ketten der Rationalität losgerissen hat, um dem eine Alternative entgegenzusetzen. Da nahm er die Farmprojekte fand das sehr gut. So, dieses Farmprojekt sollte uns neben dem, dass wir Urlaub gemacht haben, am zweiten Tag einen Sonnenbrand gekriegt haben und am vierten Tag gemerkt haben, wir essen ja aus eigenem Garten angebaute Kartoffeln. Dieses Farmprojekt sollte uns noch tiefer anrühren als eine wirklich lebensfähige Alternative, in die es lohnt, seine Energie hineinzustecken. Ich fand zum Beispiel fantastisch, wie unser, wie heißt du bitte? Tobias? Thomas. Ach, du bist der zitierte Thomas. Wie der reagierte, er sagte, ich möchte mich hier beteiligen an diesem Projekt, ich möchte Klos bauen. Ich fand das einfach sehr nice. So können, ja, das ist eine gute Reaktion. Man kann hier sich mit dran beteiligen und mal öfters kommen, mal einfach praktisches Leben lernen, Überleben lernen. Dann haben wir Tempelprojekte, mit Überleben meinte ich. Wer weiß, vielleicht kommen die Zeiten, wo man sagt, ich gebe dir mein Klavier für einen Sack Kartoffeln. So, Tempel haben wir hat Prabhupada ins Leben gerufen, wie zum Beispiel den Züricher Tempel, den Bieler und den Berner Tempel und so weiter und so fort. Dann hat er für unseren ewig zweifelnden Geist Philosophie und auch Wissenschaft ins Leben gerufen. Man kann tatsächlich, auch wenn man es gewohnt ist, nur in den Termina und in den Gedankengängen des Mechanismus zu denken, einen schlüssigen Beweis für Gott sehen, wenn man die spirituelle Wissenschaft studiert. Srila Prabhupada hat Veröffentlichungen ins Leben gerufen, die transzendentale Literatur, auch in deutscher Sprache, die kann man lesen. Und Srila Prabhupada hat verschiedene Programme ins Leben gerufen, wie Theater, Radio, Hörspiele und eine Sache, die Twitter Gama ansprach, nämlich Seminare. Prabhupada wollte eine Universität, in der man lernen kann. Und das finde ich also fantastisch, wenn sich es realisieren lässt. Vielleicht haben wir ein oder zwei Millionäre unter euch sitzen, die das nötige Kleingeld haben für ein wunderbares Seminarsgebäude, aber es ist auch nicht nötig, wir könnten ein Permanentzelt ins Leben rufen. Es braucht nur für den Winter eine geeignete Heizung noch. Und also Seminare, ne? Etwas Ständiges. Mit anderen Worten, das spirituelle Leben, was ihr hier in einer vielleicht ja in einer Ferienlager unter oder spirituellen Intensivlager kennengelernt habt, hat weitaus mehr als das, was auf das wir uns für die letzte Woche konzentriert haben, nämlich ein praktisches Lebenswerk, was man in jeder Situation des Lebens, das sollte auch noch gesagt werden, ob man nun innerhalb einer Farm oder eines Tempels lebt oder außerhalb, nutzen kann zu seiner eigenen spirituellen Entwicklung. Mein vorletzter Punkt ist, bezieht sich auf etwas, was aus den Umfrageblättern hervorging, nämlich die Antwort auf die Frage, was nehme ich mit? Die Antworten fielen aus, also die ich mir notiert hatte, also als praktische Konsequenz, in der Kategorie der praktischen Konsequenz, dass ich mir ein Altar baue, dass ich lesen werde in Srila Prabhupadas Büchern, um mehr zu lernen, und dass ich mir den Hare Krishna Mahamantra chanten werde. Nun, ich möchte abschließend ein paar Tipps geben, wie dies nicht nur ein paar Linien auf dem Papier bleiben, sondern eine etablierte und eine nicht angreifbare Tatsache im spirituellen Leben, nämlich der Vorsatz, sich mehr und intensiver im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen. Was können wir tun, wenn wir irgendetwas erhalten wollen? Wir müssen die Atmosphäre schaffen. Bei einem meiner Besuche, jetzt außerhalb des Ferienlagers hier, gab mir Vishwatmas Mutter, heißt die Ahalya, oder? Aharadha, ein kleines Pflänzchen, nämlich einen afrikanischen Eukalyptusbaum, gab sie mir mit und sagte, das ist für dich, Satchidananda Swami. Sie sprach wie meine Mutter zu mir. Pass gut darauf auf. Und ich nahm mir das zu Herzen. Ich nahm das mit, das afrikanische Eukalyptusbäumchen. Und hatte das dann bei mir zuerst, wenn ich Briefe schrieb, neben meinem Schreibtisch. Da roch ich manchmal dran, um einen Duft der weiten Welt zu haben. Das ist nötig für einen, der ständig reist, der verurteilt ist, Briefe zu schreiben, für 50 Briefe so in 3 Tagen erledigen muss oder will. Und sorgte immer dafür, die Atmosphäre zu schaffen für das Pflänzchen, dass das nicht einging. Das war hier das Jura-Klima gewöhnt und nicht die Heidelberger Situation. Wir mussten uns da was einfallen lassen, Wasser und Luft. Und einmal habe ich den Sturm imitiert, dann habe ich meinen Luftbecher daneben getan. Der sollte in der nötigen Atmosphäre drin sein, um einfach groß zu werden. Und jetzt steht er auf unserer Navajiyada Nishinga Farm und Eukalyptus da vor sich hin. So, das ist eigentlich auch nötig, das gleiche Prinzip, wenn man das erhalten möchte, was man hier bekommen hat, nämlich das kostbare Pflänzchen des spirituellen Lebens. Um es zu erhalten, muss man die Atmosphäre schaffen. Es mag nötig sein, dass, wenn wir es erhalten wollen, dass wir ein paar liebenswerte und schon lange instinktiv gesuchte und gewünschte Veränderungen in unserem Leben einrichten, sodass wir voller Enthusiasmus chanten und voller Enthusiasmus lesen und so eine Tür in uns öffnen, die uns zur nächsten Stufe, dann zur nächsten und dann wieder zur nächsten Stufe führt, bis wir zu irgendwann merken, ich bin aufgewacht, es gibt die materielle Welt nur noch als einen flüchtigen Traum, ich lebe zwar noch in ihr, aber es ist doch alles anders geworden. So, diese Erhaltung des spirituellen Lebens möchte ich mit einer abschließenden Geschichte, die eigentlich sehr eindringlich ist und sehr tief ins Bewusstsein hineinkommt, abschließen. Wie ihr bestimmt gemerkt habt, sind Geschichten nicht nur Unterhalter, sondern Vermittler, weil sie uns eine andere Wirklichkeit aufzeigen, in der wir dann einmal in die wir hineintreten, aus unserer eigenen Wirklichkeit und Prinzipien entdecken, die wir vielleicht noch nicht so wahrgenommen haben. Ich möchte euch die Geschichte von Sita erzählen, und zwar, das ist eine lange Geschichte, aber nur eine ganz kurze Geschichte daraus. Wie ihr alle wusst, wollte Ravana, ein interstellarer Dämon, wenn man das mal modern ausdrücken möchte, Sita rauben und für sich besitzen, und tat dies mit einem Trick, der Illusion. Er wollte Sita entführen und wusste, dass es nicht möglich, solange sie beschützt ist von Rama, der die höchste Persönlichkeit Gottes ist. So er ging zu einem Zauberer namens Marici und sagte ihm, du musst mir helfen in meinem Vorhaben. Und sie heckten beide einen Plan aus, der wichtig für uns ist. Sita lebte zu der damaligen Zeit mit Ramachandra im Wald von Dandakaranya in einer sehr glücklichen Einsiedelei, die von einer sehr spirituellen Atmosphäre sehr gekennzeichnet war. Eines Tages nun bemerkte sie vor der Einsiedelei einen wunderschönen Hirsch. Seine Hufe waren aus Smaragden, seine Hörner aus Juwelen und sein Fell glänzte, aber nicht nur in einer Farbe, sondern schien die Regenbogenfarben anzunehmen, während die Sonne im Fell spielte mit ihren Strahlen. Als Sita sie sah, entwickelte sie eine Anhaftung. Ich möchte den besitzen, diesen Hirsch. Und sie schickte Rama aus, ihr den zu besorgen. Rama sagte, Sita, das ist eine Illusion. Schau, der Hirsch mischt sich unter die Rehen und die anderen Hirsche, aber die stiegen davon, als seien sie in Kontakt gebracht worden mit dem größten Stinker. Ein Dämon. Wie kannst du sagen, den willst du haben? Das ist ein Trick der Illusion, das ist alles. Doch, gib ihn mir. So sagte Rama, gut, ich gebe ihn dir, ich hole ihn dir. Und sagte dann zu seinem Bruder Lakshman, der stellvertretend auch steht für spirituelle Kraft. Lakshman, bitte sorge dafür, dass Sita beschützt ist. Bleibe bei ihr, ganz gleich, was passiert. Rama ging dann und jagte setzte den Hirsch nach, aber der wurde mal sichtbar und mal unsichtbar. Und immer hatte er diese dämonische Ausstrahlung, die allen Kreaturen der anschwoll und sich über eine große Entfernung verbreitete. Dabei jedoch tat er etwas, was schwere Folgen nach sich zu. Er schrie ganz laut: Oh Sita! Oh Lakshman! Hilfe! So ähnlich. Und zwar schrie er es in der Stimme Ramas. Als Sita und Lakshman diese Stimme hörten, sagten Sita zu Lakshman: Lakshman, hörst du nicht? Dein Bruder ist in Gefahr. Sagte Lakshman, das wirst du doch nicht glauben. Von Rama gehen die ganzen Universen aus. Wie kann etwas aus diesem Universum ihn in Gefahr bringen? Doch, sagte Sita, ich weiß es genau. Rette deinen Bruder. Lakshman rührte sich nicht von der Stelle. Und dann wurde Sita ausfallen. Ich wusste es! Du Eunuch unter den Männern. Du Rückhaltsloser. Du, der du deines Bruders Frau begehrst. Du hast nur gewartet, bis Rama in Gefahr ist und umkommt, bis dass du, damit du mich dann genießen kannst. So, das war zu viel für Lakshman. Er sagt, wie kannst du das sagen? Und flossen die Tränen runter. Wie kannst du das behaupten? Gut, ich gehe zu Rama. Ich breche das Versprechen, das ich deinem Bruder gegeben habe. Denn deine Worte beißen stärker als giftvolle Pfeile. Aber bevor ich gehe, werde ich einen Kreis um dich ziehen. Verlasse diesen Kreis nicht. Solange du in ihm bist, bist du beschützt. Aber wenn du ihn verlässt, wirst du in Gefahr kommen. Und er ging und traf Rama an. Und Rama sagte, wie konntest du das tun? Du hast Sita allein gelassen. Ich ahne Fürchterliches. Und sie liefen dann in Richtung des Ashrams, wo Sita war. Nun, in dem Augenblick, als Lakshman den Ashram verließ, kam Ravana in der Verkleidung eines Sannyasis, dieser Farbe an, und kam an und sagte, oh, Sita, du Schöne, ich bin sehr betört, sehr begeistert von deiner Schönheit. Ein komischer Sannyas, sagte sich Sita. So, Ravana kam näher, und er kam mit seinem Fuß auf den Kreis, und so wie er den berührte, kam ein Feuer. Und er konnte dieses Feuer nicht überqueren oder durchqueren. Es warf ihn einfach zurück, als hätte ein Kickboxer ihn am Solarplexus getroffen. Dann musste er einen Trick anwenden. Und er brach vor dem Kreis zusammen und sagte, ich bin so hungrig. Ich bin so hungrig. Ich habe für Tage nichts gegessen. Bitte, Sita, gebe mir ein bisschen zu essen. Ja, sagte Sita und ging schnell zum Opferaltar, an dem ein ständiges Feuer brannte, sammelte ein paar nahrhafte Mittel zurück und reichte es und ging bis zu dem Kreis. Und dann stellte sie es vor den Kreis, sagte, nimm es dir bitte. Oh, sagte Ravan, ich kann das nicht nehmen. Ich bin so schwach, ich habe jetzt eine Woche gefastet. Ich kann mich nicht mehr von dem Fleck rühren, wo ich hier bin. Wenn du mir das nicht gibst und nicht reichst, dann werde ich verhungern. Und sagte Sita, aber meine Älteren, der Bruder meines Mannes hat mir gesagt, ich darf den Kreis nicht verlassen. Ich muss hier drin bleiben. Dann werde ich eben überall hinreisen, sagte Ravan, und sagen, dass die Frau von Rama, die im Geschlechte der Maharaj Dasaras geboren ist, einen Asketen hat verhungern lassen. Das ist eine unlogische Feststellung. Wenn er verhungert, kann er nirgendwo hingehen, wenn er wirklich so schwach ist. Sita aber ließ sich täuschen und ging aus dem Feuerkreis, was noch den beschützenden Kreis wollte ich, so das sollte ich lieber sagen, das noch einmal kurz aufloderte, sodass ein Spiel im Spiel, ein Geheimnis in dieser spirituellen Lila stattfinden konnte, was das Thema einer anderen Vorlesung bilden kann. Und dann ging sie und verließ den Kreis. In dem Augenblick nahm Ravana das Gewand von sich und sagte, aha, und manifestierte sich als König mit seinem Gewand. Du bist mit diesem Rama zusammen, der verbannt ist, im Wald lebt, unter der Würde eines Bettlers, heimatlos umherzieht, folge mir, und so weiter und so fort. Und sie dann entführte. So, diese Geschichte macht einen sehr nicen Punkt, um es auch mal in die Bodhi Deutsch zu verfassen, einen sehr wichtigen und relevanten Punkt, den ich sehr gerne noch mal erläutert vor euch setzen möchte. Solange wir in einem spirituellen Kreise sind, der gezogen wird aus dem intensiven Chanten des Heiligen Namens, der besteht aus dem Heiligen Namen, aus der regelmäßigen Lektüre von der vedischen Literatur, die uns aufwachen lassen kann aus unseren materiellen Illusionen. Und so wie, solange wir in unserem Hause eine Zeit einrichten und auch einen Platz einrichten, wo wir Krishna verehren können, sind wir in dem Kreis, in dem Schutzkreis, der uns vor den Einbrüchen Mayas und der illusionierenden Energie beschützt. Das ist nicht einfach nur Theorie, das ist nicht einfach nur eine alte Geschichte, sondern etwas ganz Sicheres. Das war in Ljubljana, in dem Kriegsgetöse, meine Verwirklichung, als wir da saßen und während des Programms das leuchtete und loderte und spritzte und sirenete, also die Sirenen heulten und die Verwundeten schrien auf und wurden abtransportiert. In dieser Situation, selbst in dieser Situation, haben wir erfahren, wie der Schutzkreis des Heiligen Namens wirkte. Wir haben gechantet und gechantet und wir haben über die Philosophie gesprochen und nach verließ diese Angst, diese schreiende Angst, diese existenzielle Angst ums Dasein die Zuhörer und sie nahm das auch, glaube ich, mit, also eine Opernsängerin aus diesem Kreis ist direkt in den Heidelberger Tempel gekommen, um jetzt für Krishna zu jubilieren und zu singen. So Tenorin ist sie, glaube ich, also Sopran, Tenor. So, das war eine praktische Erfahrung und selbst, da ist auch nichts passiert mit uns. Selbst die Devotees, die kamen, waren unversehrt. Die Bomben sind nicht reingegangen. Wir leben noch. Und so weiter und so fort. Es ist nicht etwas so Gedankliches, etwas Theoretisches, sondern etwas sehr Praktisches. Und deswegen diese Geschichte, solange sie da drin war, konnte Fremdeinflüsse, nicht einmal der Einfluss Ravanas, sie behelligen oder ihr etwas anhaben. So möchte ich euch also inspirieren, die nötige Atmosphäre oder den nötigen Kreis in eurem Leben zu schaffen, sodass ihr ständig inspiriert bleibt und ständig und weiter auch geht auf diesem spirituellen Pfad, sodass ihr euer Leben eigentlich zu der Vollendung bringt, für die wir diese menschliche Form des Lebens gekriegt haben. Damit bin ich ans Ende gekommen der Präsentation. Wir werden jetzt einen kulinarischen Höhepunkt erfahren, der wohl soweit fertig ist. Kann man das sagen? Ja, bestimmt. Gut, dann wollen wir noch einmal ganz laut sagen: Srila Prabhupada ki jai! Transzendentales Gokula Ferienlager ki jai! Go Premananda Hari Hari Bol!